Ja, und da sind wir wieder bei Europa, wir müssen reden. Mein Podcast, mit dem wir hinter die Kulissen des Europäischen Parlaments gucken wollen und mit anderen Europäern über Europa sprechen wollen. Und ich freue mich sehr, heute ist Sophie da, Sophie Infeld. Du bist aus den Niederlanden von der Partei D66. Du bist ganz jung geblieben, aber schon relativ erfahren hier im Europäischen Parlament. Und bist auch mit mir zusammen im Ausschuss für Inneres, Bürgerliche Freiheiten und Justiz, dem Liebeausschuss, da kommen wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen zu. Schön, dass du heute da bist bei mir im Podcast.
Danke, ich freue mich auch.
Sophie, jetzt deine Hauptarbeit hier im Parlament ist tatsächlich der Innenausschuss. Du bist hier unsere Kämpferin, glaube ich, für die Bürgerrechte seit vielen Jahren schon. Und jetzt bist du Koordinatorin für Renew Europe. Was ist denn eigentlich eine Koordinatorin? Erklär das mal vielleicht.
Also Koordinatorin, das ist fast so wie, sagen wir mal, ich führe unsere kleine Mannschaft an. In diesem Ausschuss gibt es insgesamt 68 Mitglieder von allen Fraktionen. Davon sind 10 aus unserer liberale Fraktion und dann haben wir auch noch 10 liberale Stellvertreter. Also insgesamt sind wir 20 Liberale, die sich mit Inneres und Justiz und bürgerliche Freiheiten beschäftigen. Und ich bin da so quasi die, wie kann man sagen, ich führe die Kapitänin,
ja. Genau. Und du bist auch immer die, die als erstes spricht, ne? Du zumindest wenn die Diskussionen sind, sozusagen die Linie da auch ein bisschen vorgibt und tatsächlich auch ganz wichtig, deswegen für uns alle, für die Mitglieder, weil du auch mit entscheidest und das natürlich in Absprache mit den Mitgliedern, aber wer welche Themen auch sozusagen bekommt und da richtig auch aufgehoben ist. Also auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Position, die du da hast. Jetzt bist du schon, seit wann bist du hier im Europäischen Parlament?
Also als Abgeordnete seit gut 15 Jahren und dann vorher habe ich schon 10 Jahre gearbeitet als so Mitarbeiterin hier im Parlament, habe auch für die Regionen hier gearbeitet, die Vertretung. Und also ich bin seit August 94 bin ich hier und als ich kam, da gab es nur noch 12 Mitgliedstaaten. Und seitdem, also sind wir jetzt auf 28 angestiegen und vielleicht haben wir jetzt einen Austritt. Also ich habe schon einiges gesehen.
Aber das heißt, du warst erst hier Mitarbeiterin und dann Abgeordnete. Wie muss man sich das vorstellen? Das war doch bestimmt...
Also es gab noch ein paar Schritte dazwischen. Ja,
aber das muss doch trotzdem irgendwie ein spannender Moment gewesen sein. Also ich erinnere mich auch immer noch, wenn man hier so reinkommt und dann Abgeordneter ist, auch jung sozusagen, dass man dann vielleicht auch erstmal irgendwie sich hier zurechtfinden muss. Wie war das bei dir dann? Wusstest du dann schon genau, wie das war? Haben dich da sofort alle gekannt und gewusst?
Ein bisschen schon, natürlich, weil ich war schon seit 10 Jahren hier, kannte mich also aus im Parlament, kannte auch alle Leute hier. Ich habe für die liberale Fraktion im Ausschuss der Regionen gearbeitet. Mhm. Das sind also Liberalen auf Kommunal- und Regionalebene und viele davon wurden dann auch später wieder im Europaparlament gewählt. Also ich kannte mich schon aus, ja.
Okay. Und du wurdest auch direkt ernst genommen oder hat man dich bei der Tür erstmal nicht reingelassen?
Und wer hat gesagt, dass ich jetzt ernst genommen werde?
Ja, ich glaube, jetzt wirst du sehr ernst genommen. Neulich eine lustige Anekdote, die ich vielleicht hier erzählen darf, war Margarete Vestager in der Fraktion und sie hat dann irgendwann sehr lange am Ende geredet und dann hat sie gesagt, oh, ich sehe, wie Sophie mich anguckt, jetzt muss ich aber Schluss machen. Und sie hat gesagt, also wenn der Vorsitzende das sagt, dann naja, aber wenn Sophie so guckt. Also ich glaube, du hast hier auch den Ruf als überzeugte Kämpferin. Jetzt haben wir eben natürlich auch eine harte Debatte oder eine intensive Debatte, glaube ich, gehabt. Eben war eine Anhörung zur Seenotrettung, sehr ein wichtiges Thema. Und Carola Rackete, die Kapitänin der Sea-Watch, war da, aber auch Vertreter von Frontex, also der Grenzschutzagentur, von der Kommission. Also wir haben ein breites Panel eigentlich gehabt. Mein Gefühl war jetzt wirklich, viel weiter gekommen sind wir, glaube ich, nicht, außer dass die Rechtspopulisten alle gesagt haben, wie schlimm das alles sei und wie kriminell Frau Rackete sei. und, glaube ich, wir wiederum geantwortet haben und das zurechtgestellt haben. Aber so richtig bewegt sich das Thema Migration nicht. Und du bist auch schon ganz lange dabei und hast auch hier vom Parlament aus viel erreicht. Denn viele wissen ja nicht, es ist ja nicht die EU, die in der Migrationsfrage nicht weiterkommt, sondern das Europäische Parlament hat eigentlich seine Hausaufgaben gemacht. Und der Rat bewegt sich jetzt seit Jahren nicht. Wie siehst du das? Wie würde deine europäische Migrationspolitik aussehen? Oder vielleicht, wie sieht die Position des Europäischen Parlaments aus?
Zunächst, man muss sich das so vorstellen, die Kommission, die Europäische Kommission macht immer Vorschläge zur Gesetzgebung und dann entscheiden Parlament und Rat gemeinsam. Rat, das sind also die 28 Regierungen. Wir sind beide Gesetzgeber und wir müssen uns einigen. So, also die Kommission macht einen Vorschlag, das Parlament nimmt Stellung dazu und der Rat auch und dann wird verhandelt. Jetzt sind wir in der Lage, wo die Kommission hat einen Vorschlag gemacht, ein ganzes Paket zu Asyl auf den Tisch gelegt, 7 Maßnahmen. Wir haben hier im Parlament unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben also mehr als ein Jahr daran gearbeitet. Das war nicht leicht, weil es gibt
auch im Parlament
unterschiedliche
große
Fraktionen und ganz unterschiedliche Meinungen. Aber wir haben immer, wir führen diese Verantwortung dafür, dass wir Entscheidungen treffen und dass wir Lösungen anbieten. Also das haben wir gemacht. Wir haben also zu diesen 7 Maßnahmen haben wir Stellung bezogen. Und jetzt der Rat schafft es aber nicht, das Gleiche zu machen. Die sind schon seit also über 3 Jahren ist da stecken geblieben im Rat, weil die 28 Regierungen sich nicht einigen können. Das heißt, es gibt wahrscheinlich schon eine Mehrheit der Regierungen und die können auch vertragsgemäß mit Mehrheit entscheiden, aber die sagen, ah nein, weil das ist so unangenehm, weil wir möchten das lieber einstimmig machen, weil wir sind doch alle, wir 28 Regierungschefs um den Tisch, das wäre so peinlich, wenn wir uns nicht einig sind. Und deswegen bleibt es jetzt schon seit 3 Jahren stecken. Und das kann man dem Bürger gar nicht erklären, das kann man gar nicht vermitteln. Und die sagen dann eben, ja, die EU macht nichts. Nein, es sind die Nationalregierungen, die das jetzt alles blockieren. Und das ist natürlich schlimm, weil man sieht, welche zum Beispiel in Griechenland diese Woche hat es da gebrannt in einem Flüchtlingslager, wo das Flüchtlingslager ist nur für maximal 3.000 Leute, 3.000 Plätze gibt es und es sind inzwischen 12.000 da. Das geht gar nicht mehr. Dann hat es tatsächlich auch Tote gegeben diese Woche. Das ist dramatisch und das ist nicht, weil es keine Schiffe gibt von den Inseln auf dem Festland, aber das ist eine politische Frage. Und deswegen sind die da. Und das finde ich völlig verantwortungslos von den Regierungen.
Wie würde die Lösung da des Europäischen Parlaments aussehen? Also ich glaube, ein Punkt ist ganz, ganz wichtig, Verteilungsmechanismus, also die Dublin-Regulierung, die ja quasi sagt, also der Mitgliedstaat, wo der Flüchtling das erste Mal ankommt, ist zuständig. Das ist eben nicht mehr zeitgemäß, das passt nicht mehr. Dann lässt man diejenigen da alleine, die tatsächlich eben Italien, Griechenland. Also das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Was wären noch Punkte, die sozusagen aus Sicht des Parlaments jetzt entscheiden werden? Zum Beispiel vielleicht auch legale Einwanderungsmöglichkeiten in die EU?
Ja, also legale Einwanderungsmöglichkeiten, vor allem für Leute, die einfach hier in Europa arbeiten wollen. Das ist doch kein Straftat, würde ich sagen. Aber das ist jetzt nicht im Paket drin. Und ich glaube, das ist auch ein Fehler, weil die beiden gehen zusammen. Also viele Asylbewerber sind Leute, die möchten eigentlich gerne arbeiten.
Genau.
Ja? Und das ist auch, wir brauchen auch Leute in
Europa.
Wir sind
ein alternder Kontinent.
In meinem Land zum Beispiel gibt es im Moment ein Viertelmillion Arbeitsplätze, die nicht erfüllt werden können. Also, und das heißt, dass wirtschaftliches Wachstum wird eigentlich, eingeschränkt, weil uns die Leute fehlen. Und gleichzeitig machen wir die Tür zu Einwanderern. Das ist einfach blöd.
Ja.
Und Also die beiden müssen zusammengehen. Sonst ist für uns wichtig, wir im Parlament, wir haben über diese Dublin-Verordnung, also dieses Verteilungsmechanismus, da haben wir Vorschläge gemacht, ziemlich kompliziert, so wie das immer ist in der EU. Es ist immer ein Kompromiss, aber es kommt so, es ist mehr oder weniger so, wir sagen, also die kommen rein in, sagen wir mal, Griechenland oder Italien oder Bulgarien auch. Und bis eine gewisse Grenze sind diese Länder zuständig, also an erster Linie. Und dann Leute, die zum Beispiel schon Verwandte haben in anderen Ländern oder vielleicht auch die Sprache schon kennen oder andere Gründe haben, warum die gerne weiterreisen, dann können die weiterreisen. So gibt es so einen Mechanismus. Wir haben auch gesagt, die osteuropäische Mitgliedstaaten, die sich jetzt verweigern, also viele davon, teilzunehmen an diesem Mechanismus, haben dann auch die Pflicht, aber das geht nicht sofort ein, aber erst in 5 Jahre, Schritt für Schritt langsam, also so ja. ein Kompromiss. Und eigentlich, wenn wir das mal entschieden haben in Europa, dann wird alles andere folgen. Und dann gibt es andere Sachen, so wie wie wird zum Beispiel festgestellt, auf welche Kriterien, wer da eigentlich, sagen wir mal, Flüchtling oder Asylbewerber ist, ja oder nein. Ne? Da gibt es bestimmte Kriterien. Wie ist das Verfahren? Das Verfahren muss auch das Gleiche sein in allen Mitgliedstaaten, weil wenn es in einem Land, was weiß ich, innerhalb von 3 Monaten entschieden wird und in einem anderen Land 2 Jahre, dann weiß man schon, wo die Leute hingehen. Ich war Berichterstatterin für die Empfangrichtlinie und darin steht zum Beispiel, haben die Recht auf Bildung, gehen die Kinder in die Schule, wie heißt das, Public Health?
Öffentliche Gesundheitsversorgung.
Öffentliche Gesundheits, also alle diese Sachen, Taschengeld, dürfen die studieren, aber auch, da ist, und da sind wir uns zum größten Teil einig mit den Mitgliedstaaten, oder da haben wir wenigstens einen Kompromiss, wo wir uns nicht einig sind, die Mitgliedstaaten, die wollen unbedingt, eigentlich ohne, dass ein Richter sich da eine Entscheidung trifft, die Leute einsperren. Mhm. Und da sagen wir nein. Also erstens, Einsperrung ohne eine Entscheidung vom Richter, das geht gar nicht in, in einen demokratischen Rechtsstaat. Zweitens, Einsperrung von Kindern, das ist einfach ein großes Nein hier im Hause. Ja, kategorisch nein. Weil wir kritisieren alle die Amerikaner.
Ja.
Aber wenn wir sehen, was hier passiert und wie wir die Kinder behandeln, Kinder werden auch eingesperrt. Wir fürchten, dass schon etwa 10.000 Kinder sind verschwunden und keine weiß wohin, aber wir fürchten, die sind nicht in der Schule. Ne? Also es ist, das sind auch wichtige Sachen und diese Obsession mit Einsperrung von Einwanderern, das bringt nichts, es bringt keine Sicherheit, es macht die Leute nur frustriert, die werden stigmatisiert, haben dann hinterher größere Schwierigkeiten zu integrieren und für die Kinder ist das natürlich ein Albtraum.
Ja, also immer noch eine ganz schwierige Situation. Du hast mal gesagt, das habe ich mir gemerkt, der Hauptfeind ist immer der Rat.
Ja,
ja, also das muss man, glaube ich, auch einfach verstehen. Und das ist ja genau das, was wir auch mit dem Podcast irgendwie erreichen wollen, dass man auch ein bisschen zeigt, die unterschiedlichen Institutionen haben auch unterschiedliche Interessen. Es ist eben immer eine Abwägung. Ja. Und häufig haben eben die Mitgliedstaaten auch wirklich versuchen, eben nicht mitzuwirken bei gemeinsamen europäischen Regelungen. Ja. Und ich glaube, da ist das Europäische Parlament wirklich der oder diejenige Institution, die da immer
Ich kann
den
Druck dir vielleicht, wenn ich mal darf, eine Minute, weil, das mal zu erklären, weil die Leute meinen immer, dass nationale Souveränität, das ist wichtig und die meinen, die EU, das seien tatsächlich die Regierungschefs, weil die kennen alle die Bilder vom Fernsehen, wo die Regierungschefs ankommen in großen schwarzen Limousinen und viele Kameras. Aber dann hinter verschlossener Türe, da passiert eigentlich ziemlich wenig. Und ein Beispiel davon, also Asyl kann man verstehen, dass das ist sehr schwierig.
Ja.
Oder es gibt auch andere Fragen, die sind vielleicht auch sehr schwierig. Aber die Abschaffung von Roaming Costs, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch.
Ja, Roaming Gebühren.
Ja. Ja. Man würde doch sagen, Das sollte doch ganz einfach sein, ne? Weil das ist wahnsinnig populär. Das kann man doch innerhalb von 30 Sekunden, können die Regierungschefs das entscheiden. Das hat aber vom Moment, wo es den ersten Vorschlag gab zur Abschaffung, bis zur Abschaffung hat es über 10 Jahre gedauert.
Wahnsinn.
Warum? Weil die Nationalanbieter, die Telekom-Anbieter, die haben überhaupt kein Interesse an einem tatsächlichen Binnenmarkt, weil diese Roaming-Costs, die haben davon natürlich profitiert, die wollten gar keine Abschaffung. Und dann sieht man, dass sogar so etwas so lange dauert. Hm. Und wenn der Rat so entscheidet, in ganz einfachen Fragen, ist er überhaupt nicht mehr entscheidungsfähig in ganz wichtigen Fragen. Und wenn der Rat so entscheiden muss, wenn es darum geht, was weiß ich, Krieg und Frieden oder wie verhalten wir uns zu Trump oder China oder wenn wir schnell reagieren müssen, wenn die Eurozone-Krise, die haben dann, also ich glaube, wir haben bei 40 haben wir aufgehört zu zählen, wie viele Krisengipfel es gegeben hat. Also das ist schon Wahnsinn, das ist doch kein Krisenmanagement. Also man sieht schon, dass der Rat entscheidet schon seit 70 Jahren auf die gleiche Weise, obwohl die Welt sich völlig geändert hat, aber die tun so, als ob alles noch so ist wie damals. Das geht gar nicht mehr.
Worüber ich mir da auch Sorgen mache, ist die Frage, ob wir damit überhaupt auch weltweit noch dann eine Rolle spielen werden.
Gar
also,
nicht.
Wenn wir nämlich in der Außenpolitik, da haben wir ganz krasse Einstimmigkeit. Ich meine, wir sind beide Mitglied auch in der China-Delegation des Europäischen Parlaments. Wenn wir schauen, wie China jetzt strategische Entscheidungen trifft und mit welchem Tempo, dann muss man natürlich sagen, wir müssen die hier schon noch demokratischer treffen und das ist auch gut so. Aber wie gehen wir dann irgendwann damit um, wenn China zum Beispiel technologisch uns abhängt und dann beispielsweise was Daten, Bürgerrechte, Datenschutz angeht, ganz andere Standards hat als Europa und wir vielleicht irgendwann, weil die Technik einfach so gut ist, darauf angewiesen werden sein, wenn die Leute sagen, wir wollen diese Produkte benutzen. Ja. Also müssen wir da, verstehe ich dich da sozusagen richtig, ich glaube, da sind wir uns einer Meinung, wir brauchen eigentlich ein stärkeres europäisches Parlament, das halt da auch wirklich Druck macht, weil im Europäischen Parlament eher die gemeinsamen europäischen Lösungen gefunden werden.
Ja, und nicht nur das, aber wir entscheiden ganz einfach, wir stimmen ab und dann gibt es eine Mehrheit oder nicht.
Ja.
Es gibt immer eine Mehrheit. Die Frage ist, wofür? Aber ich meine, und wir versuchen immer im Parlament eine möglichst große Mehrheit, eine breite Mehrheit zu schaffen, aber wenn das nicht geht, dann haben wir halt 51%. Das ist auch eine Mehrheit. Im Rat, obwohl im Vertrag steht, dass die jetzt in den meisten Fragen mit Mehrheit entscheiden, bestehen die immer noch auf die, sagen wir mal, die altmodische Entscheidungsweise, wo die mit Einstimmigkeit entscheiden. Und das in der Welt von heute geht das gar nicht mehr. Das geht gar nicht mehr. Das hat früher, wenn es 6 Mitgliedstaaten gab und die mussten nur entscheiden über Kohlen und Stahl und die kamen dann zusammen, haben dann gut gegessen, haben dann ein bisschen so Austausch von Nationalinteressen gemacht und das war's. Ja. Und also dafür ist diese Methode geeignet, aber doch nicht für die Union und für die Welt von heute. Die Herausforderungen, die vertragen gar keine Einstimmigkeit mehr.
Das glaube ich auch. Und dann hast du eben gesagt, die Mehrheiten, die man dann hier findet, man versucht immer größere Mehrheiten, mal knappe Mehrheiten. Und das ist ja auch das Tolle, glaube ich, was ich jetzt auch merke, so langsam, dass man hier ja ganz anders bei jedem Fachthema quasi sich seine Mehrheit sucht und deswegen ganz anders auch über Fraktionsgrenzen hinweg zusammenarbeitet. Also unsere liebe Kollegin Birgit Sippel von der SPD in Deutschland und sagen würde, Mensch, die ist jetzt große Koalition in Deutschland, arbeitet man da eigentlich zusammen? Nein, auf jeden Fall, weil wir zum Beispiel, ich jetzt bei meinem Thema E-Evidence mit ihr da sehr die gleiche Position habe oder eine sehr ähnliche Position habe. Und dann kann man sozusagen gucken, welche Position hat derjenige eigentlich. Und es ist weniger wie jetzt in einem nationalen Parlament, wie im Landtag, wo ich herkomme in Nordrhein-Westfalen, wo man so quasi so Regierungs- und Oppositionslogik hat. Hier ist man immer, hier sucht man immer eine Mehrheit. Und das ist eigentlich spannend.
Es gibt immer wieder neue Mehrheiten. Insgesamt, also meist wirtschaftliche Themen ist es sehr oft, sagen wir mal, Liberalen und EVP, das sind die Christdemokraten. Wenn es um Sozialfragen oder Menschenrechte, solche Sachen geht, ist es eher Liberalen zusammen mit Sozialisten und Grünen. Aber es gibt auch so Zusammenarbeit quer durch das Parlament, zum Beispiel bioethische Fragen, dann sind es sehr oft Christdemokraten mit Grünen oder es gibt auch die beide, also links und rechts extrem, die sind sich viel öfter einig, wie man meint.
Weil sie immer eigentlich dagegen sind.
Ja. Und aber ich finde, dass es ist eigentlich eine gute Sache, weil es macht das Parlament erstens mehr flexibel. Zweitens, es ist für die Qualität der Gesetze oder der Gesetzgebung ist das sehr gut, weil man muss sich Mühe geben, die anderen Leute zu überzeugen, auch weil es bei uns keine automatische Fraktionsdisziplin gibt. Also in der Praxis haben wir, also in den großen Fraktionen haben wir Disziplin so in etwa 90-95% in den wichtigen Fragen. Also das ist gar nicht so schlimm, aber man muss auch in der eigenen Fraktion, also man kann nicht automatisch davon ausgehen, dass die anderen einfach folgen. Man muss auch die eigene Fraktionsfreunde überzeugen und das finde ich gut. Das heißt, man muss sich auch mal überlegen, ist das, ich werde jetzt, was weiß ich, ich vertrete eine Position und ich muss jetzt auch die richtigen Argumente dazu finden, um meine Kollegen zu überzeugen. Ich glaube, diese Zusammenarbeit, man sieht zum Beispiel jetzt auch in England, das große Problem ist natürlich, die haben ein System, wo es nur zwei Seiten gibt.
Ja.
Und die arbeiten einfach nie zusammen, nie. Und das ist gar nicht mehr geeignet für die Fragen von jetzt, da braucht man Zusammenarbeit, da braucht man Kompromisse. Und auch, weil ein Teil des Hauses im Moment, die sind einfach, das sind Extremisten, die nehmen also keinen Teil an der Mehrheit. Und dann müssen wir also in der Mitte auch mehr zusammenarbeiten.
Das war eben auch schon wieder spannend, bei dem Hearing. Erst haben die ganzen Rechtspopulisten die ganze Zeit irgendwas beschimpft und hinterher als die Antworten von den Experten, ja nicht nur von Carola Rakete, sondern auch von dem Frontex, da waren sie alle schon wieder weg. Ja. Das ist schon... Also ich glaube, genau das ist ja das Spannende hier auch, weil man dann eben über die Parteigrenzen hinweg auch zusammenarbeiten kann, weil das natürlich vielleicht auch das Parlament besonders spannend macht. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, hat zu mir gesagt, dass ich gewählt worden bin, jetzt bist du im spannendsten Parlament der Welt. Und ich glaube, dass da ist schon was dran. Und dann kann der einzelne Abgeordnete ja auch wirklich, wenn er lange dabei ist und wenn er sehr engagiert ist, aktiv ist, ein Thema verfolgt, wirklich was durchsetzen. Ja. Und diese Woche im Hearing von Reinders, dem möglicherweise neuen Justizkommissar, da warst du sehr, sehr glücklich, weil du etwas durchgesetzt hast. Erzähl mal, was dich so glücklich gemacht
hat. Weil ich schon seit 5 Jahren arbeite an eine Art Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaat und Grundrechte. Ich glaube, dieses Thema ist jetzt fast jedem klar, warum das wichtig ist. Und sogar die Nationalregierungen, die haben das eigentlich sehr lange abgelehnt, weil die haben das gesehen als Einmischung in Nationalpolitik. Aber die verstehen jetzt, innerhalb der EU funktioniert das nicht mehr, wenn wir nicht alle die gleiche Standards haben, wenn es um Grundrechte und Rechtsstaat und Demokratie geht. Und also ich arbeite jetzt schon seit 5 Jahren daran und die Kommission hat immer gesagt, nein, brauchen wir nicht. Und jetzt der neue Kommissar, Reinders, Belgier, Liberale, der hat gesagt, ja, wir werden jetzt gemeinsam, wir Kommission und Parlament, werden wir so ein System ausarbeiten, ein jährliches Bericht über die Lage der Demokratie, Rechtsstaat und Grundrechte in Europa, und dazu gehört natürlich auch mal sagen, wo es nicht gut geht, Ungarn, Polen, aber es gibt auch andere Beispiele natürlich, und auch mal bei uns, ne? Sehr oft sagen die Leute, ja, wir im Westen, bei uns ist alles in Ordnung, Demokratie, Rechtsstaat funktioniert, aber die im Osten, die sind nicht so richtig demokratisch, das ist aber Quatsch. Erstens, es gibt große Unterschiede auch in den mittel- und osteuropäischen Ländern. Nicht nur, sagen wir mal, zwischen Regierungsparteien und Opposition, aber auch Generationen. Es gibt jetzt in der Slowakei zum Beispiel, wir haben vor ein halbes Jahr einen neuen Präsident gewählt, eine Frau, sehr progressiv, liberal, pro-europäisch, also völlig das Gegenteil von, sagen wir mal, ihren Kollegen in Ungarn, Polen und so weiter. Auch in Rumänien zum Beispiel sieht man, dass die jungen Leute, auch in Polen, die gehen auf die Straße, die kämpfen gegen Korruption, gegen die alte Politik, haben neue Parteien gegründet und die machen wirklich pro-europäische Politik und auch, sagen wir mal, liberal mit einem kleinen L. Und erstens, und das Zweite ist, unsere Demokratie im Westen funktioniert so mehr oder weniger. Nur in den vergangenen 20 Jahren haben wir, glaube ich, sehr oft in unserem Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität haben wir Gesetze verabschiedet, die einfach verfassungswidrig sind. Und der EuGH in Luxemburg hat auch sehr oft gesagt, also dieses oder jenes Gesetz ist verfassungswidrig oder vertragswidrig. Aber dann hat die Kommission immer wieder neue Vorschläge gemacht, als ob es keine Urteile gibt vom EuGH. Und das ist, also das macht mich wirklich große Gedanken.
Ja, und ich glaube, da sind wir absolut zusammen. Ich glaube, die FDP auch als Bürgerrechtspartei immer. Wir kämpfen jetzt schon, haben auch zum Beispiel zur Fluggastdatenspeicherung schon zusammen Anfragen gestellt. Also ich glaube, genau bei dem Thema werden wir im Innenausschuss besonders zusammen kämpfen. Und da freue ich mich auch schon draus. Zum Abschluss vielleicht noch, weil du gleich schon wieder weiter musst und hier Abgeordnete ja auch in so einer Brüsselwoche immer voll im Trouble sind. So zwei kurze Fragen. Also zum einen, weil wir immer noch so ein bisschen auf die Perspektive des Landes schauen wollen in den Niederlanden. Wie sieht man in den Niederlanden Deutschland? Wie würdet, was fällt euch da so als erstes ein?
Ich glaube, für die meisten Leute ist Deutschland so ein Beispiel. Und wenn Deutschland sagt, und auch Angela Merkel ist so quasi, also auch die Mutti von den Niederlanden, ne? Wenn sie es sagt, dann ist es in Ordnung, ne? Aber es gibt also ein eigentlich hundertprozentig Vertrauen, aber wenn die Holländer dann nach die osteuropäische Länder oder südeuropäische Länder gucken, dann gibt es schon ein bisschen Misstrauen und das ist ja oft nicht begründet. Das sind nur so Vorurteile. Und wir haben eine Meinung über uns, die ist auch nicht so völlig mit der Wirklichkeit in Übereinstimmung. Aber nein, Deutschland finden wir toll.
Also so lange findet ihr es, glaube ich, toll, bis es zum Fußball kommt. Und dann noch eine Besonderheit, vielleicht ganz kurz, es gibt zwei liberale Parteien oder zumindest, also es gibt zumindest, jetzt guckst du schon, aber es gibt zumindest zwei Parteien, die Mitglied von Renew Europe, also unserer Fraktion und auch der ALDE Party, also der liberalen Partei sind, die WWD und die D66. Wie kommt ihr da so klar, sozusagen? Also ich stelle mir das so ein bisschen vor mit irgendwie den Grünen zusammen in einer Fraktion oder ich weiß es nicht. Wie macht ihr das aus? Wie ist das? Ist das schon was Besonderes?
Naja, es ist so eine Hass-Liebe-Verhältnis. Nö, ja gut, wir streiten uns natürlich manchmal und in den Niederlanden selbst machen wir natürlich Wahlkampf gegeneinander, aber hier arbeiten wir zusammen und ich kann auch feststellen, dass zum Beispiel meine Partei, D66, wir stimmen fast hundertprozentig mit der europäischen Fraktion überein. Wir haben die gleiche Linie. Die VVD weicht ziemlich viel ab, aber immerhin noch 80%. Mhm. Also 80% kommen wir dann doch überein über europäische Fragen. Und das geht. Und wir haben natürlich auch die Tradition der Zusammenarbeit, weil wir haben immer Koalitionsregierungen, immer, und jetzt sogar mit vier politischen Parteien, und wir haben, unser Wahlsystem ist völlig proportionell, und wir müssen also immer zusammenarbeiten, das ist so, wir haben die Gewohnheit, das ist gar nicht...
Das ist man, glaube ich, so aus der deutschen Politik gar nicht so gewohnt, aber es geht ja jetzt bei uns auch in die Richtung, vielleicht auch bald mit Dreierkoalitionen oder mehr.
Ja, und ich glaube, wenn ich noch darf, es gibt natürlich, man sieht überall in den europäischen Ländern, sieht man, dass es immer mehr Parteien gibt. Ja. es wird immer schwieriger für eine Partei oder auch zwei Parteikoalitionen eine Mehrheit zu finden. Also das die Landschaft zersplittert ein bisschen. Das hatten wir schon immer. Das andere Äußerste ist in den Vereinigten Staaten, da gibt es nur zwei Parteien. Ja. Wir sind im Europaparlament ein bisschen dazwischen eigentlich. Wir haben etwa 8 Fraktionen, glaube ich, inzwischen. Aber in den Vereinigten Staaten, da gibt es nur zwei Parteien, aber da gibt es innerhalb der Parteien große Unterschiede. Mhm. Und die müssen sich auch irgendwie einigen. Ja. Also diese Frage ändert sich eigentlich nicht. Man muss dann doch immer wieder zusammenarbeiten, Kompromisse finden und eine gemeinsame Linie formulieren.
Mhm. Fast schon ein schönes Schlusswort, aber meine letzte Frage meistens in dem Podcast ist vielleicht auch ganz kurz, so in einem Satz oder zwei. In 20 Jahren, wie soll die Europäische Union dann aussehen, aus deiner Sicht?
Das Gute
ganz
an der
einfache
EU
ist, Frage zum Schluss.
Man kann nie vorhersehen, wie es weitergeht, aber ich hoffe, dass sich die EU weiter stärkt, weiter integriert, sich noch mehr einigt, auch noch ein bisschen erweitert, neue Länder dazu, und dass wir wirklich auch so wie die Welt aussieht in 20 Jahren, dass wir da immer noch die Lebensqualität unserer Bürger sichern können. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, dass die Welt in 20 Jahren so aussieht, dass wir das nur mit einer kräftigen EU machen können.
Und dafür müssen wir über Europa reden. Und es war schön, mit dir heute zu reden in meinem Podcast. Vielen Dank, Sophie, dass du da warst.
Ich danke dir.